Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Die Kultur liegt am Boden. Der Lockdown hat wie viele gesellschaftliche Bereiche auch das kulturelle Leben zum Erliegen gebracht. Nun werden die Einschränkungen Stück für Stück gelockert und suchen die Kulturveranstalter nach Wegen, das Ansteckungsrisiko gering zu halten für Mitarbeitende und für Gäste, aber eben trotzdem ein Publikum einladen zu können. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Deutschlandfunk Kulturkoordinator. Ich stehe im Max-Reinhardt-Zimmer des Deutschen Theaters in Berlin und möchte den Hausherrn, den Intendanten Ulrich Kuhn, fragen, in welcher Weise will er denn wieder vor Publikum Theater machen?
Wir machen schon vor Publikum Theater, und zwar im Freien, bezeichnenderweise die Pest. Eine Aufführung, die wir allerdings schon im November letzten Jahres produziert haben, die wir im Haus gespielt haben. Und seit gestern wird die jetzt jeden Abend vor 80 Zuschauern vor dem Haus gespielt. Und das macht schon deutlich, dass ich der Meinung bin, wir müssen in alle Lücken reingehen, die sich anbieten. Also wir dürfen nicht warten, bis wir wieder mit allem an den Start gehen können, sondern wir müssen beweglich sein und spielerisch sein und kreativ sein. Und wir müssen gemeinsam mit dem Publikum, den Akteurinnen und Akteuren lernen, zum einen, wie man in Zeiten von Corona trotzdem Kunst produziert und natürlich dann auch immer ausreizen, bis wohin kann man gehen. Durchaus im Respekt gegenüber den Ratschlägen der Wissenschaft und der Politik.
Wir stehen hier nicht von ungefähr im Deutschen Theater in Berlin, denn dies ist der Anfang des kulturpolitischen Salons im Deutschen Theater, einer neuen Reihe von Veranstaltungen, mit denen der Deutsche Kulturrat, der Deutsche Bühnenverein, das Deutsche Theater und Deutschlandfunk Kultur die Rahmenbedingungen für Kultur in Deutschland zur Diskussion stellen wollen. Das wollen wir regelmäßig tun, und Deutschlandfunk Kultur wird diese Diskussionen im Programm begleiten. Ulrich Kuhn, warum braucht es aus Ihrer Sicht eine solche Reihe? Was erhoffen Sie sich davon?
Also wenn man das sich nicht sowieso wüsste, würde man in den letzten Monaten gespürt und gemerkt haben, wie wichtig Kulturpolitik ist. Das hört sich natürlich immer so tröge an, weil man denkt, eigentlich geht es doch um Kunst und wir produzieren Kunst. Aber die Bedingungen des Arbeitens, wie wir arbeiten, wie das Ganze gedacht ist, welchen Hintergrund es hat, was gewollt wird von der Kunst, das hat viel mit Kulturpolitik zu tun. Und was jetzt passiert ist in den letzten Monaten, wo so viele gefragt haben, wann kommen wir vor, wir als Künstler, wie kommen wir vor, warum denkt die Politik nicht an uns? Sie hat ja dann doch an uns gedacht, und zwar spürbar und hörbar. Das hat alles damit zu tun, dass die Künste, die sind ja keine Dienerinnen und Diener der Politik. Sie haben einen eigenen widerständigen Auftrag, aber sie müssen mit der Politik in Kontakt treten. Also sie müssen den Kontakt aushalten, sie müssen ihn wollen, gerade in dieser Widerständigkeit. Und insofern, glaube ich, ist das, wo viele sagen, ja, müssen wir jetzt über Kulturpolitik reden, müssen wir nicht eigentlich Kunst machen und über Kunst reden, das finde ich total falsch. Ich bin froh, dass es diesen Salon gibt und geben wird und dass wir hoffentlich lebhaft und interesseweckend über dieses wichtige Thema sprechen.
Dann stürzen wir uns in die Debatte. Vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen sein können. Ja, nach verschiedenen Maßnahmen zur Soforthilfe, sowohl für Einrichtungen als auch für Künstlerinnen und Künstler, hat die Bundesregierung nun für die Kultur in dem großen 130 Milliarden schweren Konjunkturpaket 1 Milliarde bereitgestellt. Das ist, soweit ich sehen kann, die größte Maßnahme zur Förderung oder zur Unterstützung, zur Rettung der Kultur, die es je gegeben hat. Und darüber wollen wir sprechen. Dazu begrüße ich im Max-Reinhardt-Zimmer die Leipziger Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke, die Künstlerin Dagmar Schmidt, den Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium Wolfgang Schmidt und den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann. Ich werde Sie gleich noch näher vorstellen und beginne mit Frau Dr. Skadi Jennecke. Sie haben Dramaturgie studiert, haben als Dramaturgin gearbeitet und sind 2016 zunächst für 7 Jahre als Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur der Stadt Leipzig gewählt worden Und seit 2019 sind Sie auch Vorsitzende des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages. Haben also auch Einblicke in das Leiden oder auch Nichtleiden anderer Städte. Habe ich übertrieben, als ich gesagt habe, dass die Kultur am Boden lag? Wie sieht es denn aus in Leipzig?
Aus Sicht des Publikums, glaube ich, hatten Sie recht. Aus Sicht der Akteure, der Künstlerinnen und Künstler und auch der Kulturpolitik mitnichten, würde ich sagen. Weil ich denke, dass auch in der Zeit, als es keine lebendige oder spürbare Kultur gegeben hat, erlebbare Kultur gegeben hat, waren ja alle dennoch wahrscheinlich doppelt an und doppelt unter Strom. Und in dieser Akutsituation, die sehr adrenalingetrieben war in den ersten Wochen, zu verstehen, auch getrieben vom Umfeld nach unten zu fahren, den Lockdown zu organisieren und das dann versuchen zu verarbeiten, ja, zu einzuordnen. Und da mag man meinen, dass Künstler per se erstmal da ein besseres Setting haben, mit ungewohnten neuen Situationen umzugehen.
Stellt man sich so vor, ja.
Das weiß ich nicht. Ich kann nur berichten, dass das nachhaltige Spuren, und zwar, glaube ich, in jedem Einzelnen hinterlässt, sowohl in den Künstlern, aber auch in den Verantwortlichen, in den Häusern, in den Museen, in den Bibliotheken, in den Theatern und Opernhäusern, aber auch in der Kulturpolitik. Und jetzt sich wieder aufzurappeln und loszumachen, die Energie ist da, der Wille ist da, wir haben es gerade von Herrn Kuhn gehört. Aber es ist dann an der Front und an der Basis gar nicht so einfach, das zu organisieren. Und man hat mit einer ganzen Menge Rückschläge und Ernüchterung zu tun, die es einzuordnen gilt und die es zu meistern gilt. Und das ist wie in jedem anderen gesellschaftlichen Bereich, das will ich deutlich sagen, eine Herausforderung, die schwer wiegt für jeden Einzelnen. Ja.
Da wollen wir ein bisschen genauer hingucken. Dagmar Schmidt, Sie sind bildende Künstlerin, haben verschiedene Kunstwerke geschaffen, die im öffentlichen Raum stehen, in Halle zum Beispiel, arbeiten aber auch als Kuratorin und als Künstlerin gern auch medienübergreifend und gern auch mit Künstlerkollegen. Und auch historische Kontexte arbeiten Sie gern selber mit Blick auf das, was Sie künstlerisch machen, auf. Und Sie sind Bundesvorsitzende und Sprecherin des Bundesverbandes Bildender Künstler. Ja, Kultur lag am Boden, war mein Eingangssatz. Wenn Sie jetzt von Ihrem Blickwinkel von der bildenden Kunst gucken, dann kann man wahrscheinlich nur sagen, ja, so war's.
Ja, wir standen am Anfang sehr auch unter der Atemlosigkeit der Zeit und alles wirkte, war nicht mehr wirklich wie zuvor. Nun muss man dazu sagen, viele haben vielleicht die Vorstellung, dass bildende Künstlerinnen und Künstler vor allen Dingen in ihrem Atelier arbeiten. Und das ging ja wohl die ganze Zeit. Das war auch unproblematisch möglich. Aber die meisten sind sehr an der Öffentlichkeit natürlich dran. Und sie brauchen die Nähe zum Publikum auch, weil sie selber nicht nur ausstellen, sondern in den Ausstellungen Kurse machen oder sehr stark mit Kunstvermittlung befasst sind. Sehr viele machen künstlerische Lehrtätigkeiten und vermitteln die bildende Kunst und vermitteln vor allen Dingen Gestaltungskraft auch weiter, die sie ja selber als Künstler erfahren. Und diese ganzen Bereiche sind einfach mit einem Schlag weg gewesen. Und das hat die bildenden Künstler sehr stark getroffen in dem Moment. Nichtsdestotrotz, man versucht natürlich im Krisenmodus dann möglichst schnell sich erstmal zu orientieren und nach neuen Wegen zu suchen. Und im Moment tasten wir uns eben ganz langsam wieder vor. Manche Dinge gehen schon wieder und das wird sofort von Kolleginnen und Kollegen ergriffen. Und die kulturelle Bildung läuft Stück für Stück wieder an unter Rücksicht auf die Abstandsregeln und die Hygienebestimmungen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wir wollen ja Hoffnung suchen heute. Wolfgang Schmidt, Sie sind von Hause aus Jurist und tragen schon lange in verschiedenen Rollen politische Verantwortung an der Seite von Olaf Scholz, haben ihn, als er verschiedene Parteiämter innehatte, begleitet im Bundestag und dann auch als Bundesminister für Arbeit und Soziales, als Hamburger Bürgermeister. Und seit März 2018 sind Sie Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. 1 Milliarde für die Kultur. Das ist nichts, was im Bundesfinanzministerium jede Woche beschlossen würde. Dass es dazu gekommen ist, ist sicher auch das Verdienst der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters. Aber nicht nur. War es schwierig, bis der Bundesfinanzminister, das Bundesfinanzministerium, vielleicht auch Sie, davon überzeugt waren, dass der Bund in diesem Umfang etwas für die Kultur tun muss?
Nein, Ganz im Gegenteil. Wir waren selber sehr früh aktiv auch. Und in der Aufzählung würde ich immer noch die Verbände, also Olaf Zimmermann und viele Branchenverbände mitnehmen. Und vor allem auch die Länder. Also der Hamburger Kultursenator Carsten Broster zum Beispiel hat eine zentrale Rolle gespielt, die natürlich sowohl Olaf Scholz als auch ich aus alter Tätigkeit gut kennen. Und wir haben sehr schnell angefangen, darüber nachzudenken, nachdem wir ja so eine Soforthilfe gemacht haben und unmittelbar auf die Krise zu reagieren, was ist eigentlich dann in so einer zweiten Phase zu tun, wo man ja merkt, und das ist ja eben schon ein bisschen beschrieben worden, welche Einschränkungen weiterhin notwendig sind aus den gesundheitlichen Vorsorgegründen. Und wir wissen alle, dass wir mit so einer neuen Normalität jetzt umgehen müssen, wie Olaf Scholz das mal genannt hat. Und dass natürlich die Kultur, dass die Kunst ganz besonders betroffen ist, das war uns sofort klar. Und deswegen auch die Idee, dass in diesem Scholzschen Bild zu bleiben mit der Bazooka, dass da auch für die Kultur eine große Lösung dabei sein muss. Und dann ist das mit Monika Grütters, dann ist das mit den Abgeordneten sehr intensiv diskutiert worden, mit den Ländern. Und ich glaube, dass tatsächlich dieses große Programm dieser Neustart Kultur mit 1 Milliarde Euro die richtige Antwort und auch die nötige Antwort ist.
Lassen Sie uns die Milliarde mal genauer angucken. Dazu möchte ich Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, mit in die Diskussion holen. Wie ist die Milliarde aufgeteilt und sind Sie zufrieden mit dieser Aufteilung?
Also ich würde gerne aber erst noch mal, wenn ich darf, was zur Milliarde an sich sagen, weil ich finde es schon ganz spannend, dass es diese Milliarde gibt. Das ist ja wirklich eine zusätzliche Milliarde. Also die anderen Programme, die ja jetzt auch von der Bundesregierung beschlossen worden sind, also die, wo es jetzt auch weitergeht, wo letztendlich auch der gesamte wirtschaftliche Aufbau finanziert werden soll, das ist auch weiterhin für den Kulturbereich nutzbar und das ist auch für uns ganz wichtig. Und auch die Rahmenbedingungen, die verbessert wurden, wie zum Beispiel Ermäßigung der Mehrwertsteuer, oder auch die Sachen, die wir im Bereich des Finanzrechts zum Beispiel haben, dass man letztendlich einen steuerlichen Rücktrag leisten kann. Das hört sich auch so technisch an, aber es ist für den Kulturbereich eine ganz zentrale Frage. Und auch, dass man letztendlich die Grundsicherung weiter vereinfacht nutzen kann. Auch das ist für den Kulturbereich nicht unwichtig, mit all den Ecken und Kanten, über die wir sicherlich noch reden werden. Und über alles das Positive, da gibt es jetzt noch mal 1 Milliarde obendrauf. Und will ich auch noch mal sagen, weil das ist wirklich nicht normal. Auch danke an alle, die sich da so eingesetzt haben. Weil wenn man noch sieht, noch vor einer Woche, vor 2 Wochen, da wurde noch gesagt, ja, also die Automobilwirtschaft, die hat eine ganz starke Interessenvertretung. Ja, wenn die kommt, dann ist es ganz klar, dass die Bundesregierung kuscht. Und dann wird es selbstverständlich eine Abwrackprämie geben. Und wenn der Kulturbereich kommt, das interessiert ja niemand. Und jetzt haben wir genau die umgedrehte Situation. Die Automobilwirtschaft hat ihren Abwrackprämie nicht bekommen, aber im Kulturbereich gibt es zusätzlich 1 Milliarde Euro. Und ich sage das natürlich als Vertreter des Deutschen Kulturrates auch, freut mich besonders, dass diese Milliarde Euro natürlich auch vergeben werden soll über Verbände. Das ist schon eine ganz spannende Sache. Das heißt, das Geld wird etatisiert bei der Kulturstaatsministerin. Aber die Vergabe der Mittel, die wird über die Kulturverbände stattfinden. Und das hat es bisher, also in diesem Umfang, noch gar nicht gegeben. Und sonst hat es sie nur im Ansatz gegeben. Das heißt, wir haben auch eine ganz neue Art der Kultur, wie wir selbst auch jetzt auch als Verbände letztendlich in die Verantwortung mit hineingenommen werden, wie wir mit dieser Krise umgehen. Das ist nicht einfach. Also jetzt seit einer Woche ist der Wahnsinn ausgebrochen. Ja, also nachdem diese erfreuliche Nachricht von der Bundesregierung veröffentlicht wurde, stehen natürlich alle Kopf. Das ist ganz klar. Aber das zeigt aber, glaube ich, auch noch mal, wie bedeutsam das ist, was da passiert ist.
Steigen wir dem noch mal nach. Also 130 Milliarden ist das Konjunkturpaket, 57 Einzelmaßnahmen, Maßnahme Nummer 16, 1 Milliarde für die Kultur. Verschiedene Dinge sind so ein bisschen mit eingepreist, die auch vorher schon ein bisschen gedacht waren. Also Mittel, um sich auf Publikumsverkehr unter den Bedingungen von Abstand und nötiger Desinfektion und so einzustellen. Dann gibt es einen Teil für die Stärkung von Internetaktivitäten. Und wie Olaf Zimmermann sagte, kommt der Kulturbereich genauso in den Genuss der Regelungen, der Unterstützung von Institutionen, die auch bei den anderen greifen. So, und jetzt greift das, was Olaf Zimmermann eben erwähnt hat, die Verbände sollen dieses Geld verteilen oder zumindest die Verteilung steuern. Das finde ich bemerkenswert und eigentlich ganz schön gefährlich. War das von Anfang an klar, Herr Schmidt, dass das die richtigen Gegenüber sein würden? Warum nicht die Kulturbehörden der Kommunen, der Länder?
Na, das ist ja ein bisschen, jetzt kommt der Jurist in mir raus, ein bisschen die Schwierigkeit. Man könnte sich natürlich auf den Standpunkt stellen, Kultur ist Ländersache, damit hat der Bund eigentlich nichts zu tun. Deswegen ja auch diese etwas merkwürdige, sie erinnern sich an die Genese-Geschichte mit dem Kulturstaatsminister oder der Kulturstaatsministerin, was ja damals von den Ländern noch sehr kritisiert worden ist, als das unter Gerhard Schröder eingeführt wurde. Und wir haben trotzdem gesagt, dass es eine Verantwortung des Bundes gibt, dass wir aber jetzt nicht einfach irgendwo mit dem Bundesgeld reingehen können. Es gibt geförderte Institutionen, durch den Bund geförderte Institutionen, da ist das relativ unproblematisch möglich. Es gibt gemeinsam von Ländern und Bund geförderte Institutionen, auch da ist es möglich. Aber um an einzelne Branchen oder Künstlerinnen und Künstler ranzugehen, mussten wir uns schon was Neues ausdenken. Und gleichzeitig, und das gilt praktisch für alle Programme, die wir jetzt gemacht haben, die Soforthilfen, die Kreditprogramme, die Zuschüsse, haben wir immer sehr genau überlegt, welche Verwaltung, welche Institution ist eigentlich in der Lage unter Corona-Bedingungen, also auch die sind ja in Heimarbeit, auch da sind viele Beschäftigte von fehlender Kinderbetreuung betroffen, in der Lage, diese Programme, diese Milliarden- oder millionenschweren Programme auch zu administrieren und relativ zügig unterzubringen. Und ich erinnere mich an eine Diskussion, die Herr Zimmermann und der Arbeitsminister und der Wirtschaftsminister und wir zusammen hatten mit verschiedenen Betroffenen und wo er relativ früh gesagt hat, ihr könnt das auch über die Branchenverbände machen. Und wir fanden diese Idee sehr charmant und haben das dann eben entsprechend weiterentwickelt. Und ich glaube, dass das auch Teil einer neuen Kultur des Miteinanders ist und sein wird, dass tatsächlich es eine Ermächtigung gibt, auch für Betroffene, selber sich zu beteiligen und einzubringen. Und natürlich wird das jetzt alles noch ganz kompliziert mit dem Zuwendungsrecht und all diesen technischen, juristischen Fragen. Aber ich glaube, es ist trotzdem der richtige Weg. Und deswegen war das für uns sehr früh auch klar, dass das die einzige vernünftige Möglichkeit in diesem Falle ist.
Frau Jennecke, wie gucken Sie darauf? Das geht so ein bisschen an Ihnen vorbei, nicht?
Ja, ich hätte mich auch gefreut, wenn man das miteinander besprochen hätte. In der Tat, ich gebe Ihnen recht, die Kommunen tragen gerade doppelte, dreifache Last. Also weil sie natürlich, also ich sage es jetzt mal aus meinem Bereich, das, was ich sonst in einem halben Jahr zu steuern und zu bearbeiten habe, habe ich heute in der Woche die letzten 12-14 Wochen gehabt. Das wird sich auch in den nächsten Wochen vermutlich nicht groß ändern. Insofern, von der Sache her, glaube ich, ist es eine gute Idee, das über die Verbände auszureichen. Es wäre, glaube ich, aber gut gewesen, das gemeinsam zu verabreden. Und ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob es nicht doch, da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit in der Umsetzung und in den Durchführungsbestimmungen, ob es nicht doch hier und da eine Lücke in dem Förderprogramm gibt. Ich sage mal, Beispiel Solo-Selbstständige ist jetzt hier, zumindest finde ich es im Moment nicht, dass es hier berücksichtigt ist. Da gibt es den Verweis auf ALG II. Das wäre dann nochmal zu diskutieren. Und ich glaube auch, dass die großen Häuser, also jetzt, ich gucke mal Herrn Kuhn an und ich gucke mal meine Infrastruktur in der Stadt Leipzig an. Wir haben hier tatsächlich noch keine adäquate Möglichkeit gefunden, da die Einnahmeausfälle, die ja auch erheblich sind, zu kompensieren. Es gibt die kommunalen Hilfspakete, die an anderer Stelle die Kommunen entlasten, allerdings nur im laufenden Jahr. Da gibt es noch keine Perspektive über das laufende Haushaltsjahr hinaus. Da würde ich mir wünschen, dass wir noch mal ins Gespräch kommen, weil oder ich denke, dass es darüber Einigkeit gibt, dass die Mittelfristauswirkungen der Krise uns sehr, sehr lange beschäftigen werden. Also jetzt sind wir immer noch in der Akutsituation. Wir sind immer noch von der Hand in den Mund Hilfe. Das ist alles gut und richtig. Und ich bin sehr froh, dass, ich glaube, noch nie war eine öffentliche Verwaltung so schnell. Und da meine ich tatsächlich alle drei Ebenen. Aber ich mache mir Sorgen um die Mittelfristwirkung. Da, wenn die Insolvenzen kommen, wenn die kommunalen Haushalte unter Mindereinnahmen mittelfristig leiden, die dann auch strukturell bedingt sind und nicht nur auf das Loch der 12 Wochen zurückzuführen sind. Also das wäre gut, wenn man das dann wieder mit den Kommunen bespricht.
Ich darf vielleicht kurz einhaken, weil ich glaube, das, was Sie angesprochen hatten, ist sehr wichtig. Wir haben natürlich auch geguckt, dass die Kommunen jetzt gestärkt werden. Die sind ganz besonders betroffen von dem Einbruch der Gewerbesteuern. Und deswegen hat der Bund gesagt, obwohl er gar nicht zuständig ist, kann auch sein, dass wir dafür eine Grundgesetzänderung noch brauchen, damit wir überhaupt helfen können, weil der Bund ist immer nur für die Länder mit der Partner und ein direkter Zugriff, eine Kommunikation mit den Kommunen ist uns eigentlich verfassungsrechtlich untersagt. Und deswegen ist der richtige Ansprechpartner für die Städte eigentlich jeweils das Land. Und wir haben deswegen gesagt, wie können wir den Kommunen trotzdem helfen? Das machen wir einerseits über den Ersatz der Gewerbesteuerausfälle für dieses Jahr und andererseits in dem Sinne, was Sie eben sagten, strukturell, indem wir einen großen Kostenblock, der bei den Städten und Gemeinden anfällt, die sogenannten Kosten der Unterkunft, das sind Sozialleistungen, indem wir die jetzt zu bis zu 75% übernehmen. Das ist immer ein Umfang von 3,5 Milliarden Euro pro Jahr und die dann wiederum den Kommunen für zum Beispiel die Kulturförderung oder Investitionen oder zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass man deswegen, wenn man dieses Gesamtpaket von dem, was Sie eben sagten, 130 Milliarden Euro anguckt, haben wir versucht, möglichst viel abzudecken und auch natürlich diese strukturellen Fragen mit zu beantworten. Und auch für die Kulturinstitutionen ist zum Beispiel ein Thema, was ich auch aus vielen Gesprächen kenne, dass das jetzt hilft, die Kurzarbeit, die ja nochmal zu diesen 130 Milliarden dazukommt, weil es eben eine Sozialversicherung ist. Und vielleicht die letzte Bemerkung, wir haben natürlich auch die Solo-Selbstständigen mit im Blick. Das ist dann nochmal ein gesondertes Programm, die Fortführung der Soforthilfe. Das ist jetzt eine Überbrückungshilfe. Und da sind zum Beispiel Betriebskosten, also das berühmte Atelier, wo die Kosten ja weiterlaufen, aber jetzt die Einnahmen vielleicht nicht mehr kommen, werden eben getragen und das wird jetzt verlängert um weitere 3 Monate.
Aber da würde ich gerne einhaken, weil das war ein ganz wichtiger Punkt bei dem ersten Soforthilfeprogramm des Bundes, sind auch sozusagen, und der Unternehmerlohn, das, was nämlich ein Solo-Selbstständiger braucht, sein Honorar, das ist, was ja ausfällt, weil er seiner Geschäftsgrundlage von jetzt auf gleich beraubt ist. Ist das in diesem Programm dann jetzt neu berücksichtigt?
Nein, ist es nicht. Und das ist natürlich eine der großen Denksportaufgaben, die wir haben, glaube ich, auch über diese Krise hinaus. Weil wir gesehen haben, dass wir in unseren ja auf Versicherungen basierenden Sozialversicherungssystemen eine gute Absicherung haben für diejenigen, die eingezahlt haben. Also das Stichwort Kurzarbeitergeld sind Versicherungsleistungen, in die Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeweils Beiträge gezahlt haben. Und jetzt ist eben der Versicherungsfall eingetreten. Und anders als bei der Künstlersozialkasse, die dann ja eben für den Rentenbereich oder für den Krankenversicherungsbereich eine Kostentragung des Arbeitgeberanteils durch den Staat, also die Gemeinschaft der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vorsieht, haben wir so etwas für den Fall der Arbeitslosigkeit oder eben der Kurzarbeit, des Arbeitswegfalls nicht. Das ist eine strukturelle Frage. Wir haben deswegen auch, weil wir gesagt haben, das muss unmittelbar damals im März wirken und wir brauchen eine Verwaltung, die unmittelbar in der Lage ist, da zu helfen, gesagt, wir verändern deswegen, und Olaf Zimmermann hat darauf hingewiesen, die Zugangskriterien zur Grundsicherung. Das ist ja Hilfen zum Lebensunterhalt und es übernimmt vollständig die Kosten der Miete. Und zwar haben wir die Zugangsbedingungen so verändert, dass wir gesagt haben, auf die sonst übliche Vermögensüberprüfung verzichten wir weitgehend. Und es wird auch nicht überprüft, ob der Wohnraum angemessen ist, wie es im Gesetz sonst heißt.
Das scheint aber in der Praxis nicht überall befriedigend funktioniert zu haben. Zumindest ist das dieser eine Punkt, über den doch hier und da sehr beredt Klage geführt wurde. Vielleicht auch deshalb, weil es dann doch strukturell nicht so leicht abzuwickeln ist. Frau Schmidt, was sagen Ihre Kolleginnen und Kollegen? Sind die diesen Weg gegangen?
Von denen, die den Weg gegangen sind, haben wir die zahlreichen Rückmeldungen, dass es im Reflex jetzt in dem Gegenüber, in den Arbeitsagenturen dann eben doch nicht so, wie Sie sagen, vereinfacht gelaufen ist, sondern dass es eben dort seitenlange Anträge gibt und in denen natürlich die Vermögensprüfung, also das Vermögen anzugeben ist und auch Bedarfsgemeinschaften anzugeben ist, wie gewohnt. Also es war unklar, worin denn dann die Vereinfachung bestehen sollte. Und das ist vielen dann auch einfach, dann schien es nicht geeignet. Also wir haben immer wieder festgestellt, das ist für uns eigentlich nicht geeignet, obwohl wir natürlich gut nachvollziehen können, dass es die beste und die vorhandene Struktur war, die in dem Moment greifen konnte und möglichst schnell greifen konnte. Das konnten wir auch alle sehr gut nachvollziehen. Dass das
also als Soforthilfe vielleicht.
Als Soforthilfe durchaus denkbar und natürlich für, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat und nicht vielleicht eben so viel Vermögen, auf das man jetzt auch zurückgreifen könnte, hat oder vielleicht an Aufträgen arbeitet, wo man wahrscheinlich später noch etwas bezieht, dann war das durchaus auch eine Hilfe. Aber wie gesagt, wenn man dann zugleich auf potenzielle weitere Arbeitsmöglichkeiten zum Beispiel hingewiesen wird, da ist man als selbstständiger Künstler dann so ein bisschen irritiert, weil man sagt, ich bin doch gar nicht arbeitslos, sondern ich habe jetzt gerade mal ein Problem.
Ja. Olaf Zimmermann.
Ich finde, aber man muss sich aber noch mal angucken, worüber man dann eigentlich
redet. Wir haben ein Bundesprogramm, was jetzt erstmal ein Programm ist, was eigentlich die Kulturwirtschaft stützen soll. Das ist die Idee, es ist ein Strukturprogramm, was jetzt der Kulturwirtschaft helfen soll. Also dieses 1-Milliarde-Programm. Dann haben wir ein Programm im Wirtschaftsministerium, was auch nochmal die Solo-Selbstständigen unterstützen soll. Dieses Programm hat von Anfang an einen Webfehler gehabt, der aber nicht einfach lösbar ist, weil er ja nicht nur für Künstlerinnen und Künstler lösbar sein müsste, sondern er müsste für alle Solo-Selbstständigen lösbar sein. Und dann reden wir von 2,3 Millionen Solo-Selbstständigen in diesem Land. Und dann kann sich jeder einfach ausrechnen, dass das eine enorme Herausforderung wäre, wenn jeder quasi einen fiktiven Unternehmerlohn letztendlich ansetzen könnte. Und deswegen muss ich einfach sagen, das gibt es schon auch noch eine Verantwortung der Länder. Also die Länder haben die Kulturhoheit in Deutschland, die ist nach dem Grundgesetz klar den Ländern zugewiesen. Die größten Anteil der Förderung erhalten wir aber im Moment vom Bund, auch jetzt in dieser Krise, ganz eindeutig. Und es gibt einige Länder, die sehr positive Förderungsmaßnahmen aufgebaut haben, aber es gibt andere Länder, die das nicht haben. Und es ist einfach eine kuriose Situation, die wir im Moment in Deutschland haben. Also lebe ich zum Beispiel als Künstler in Hamburg, dann habe ich Glück gehabt, ja, dann ist es gut. Wenn ich ein paar Kilometer weiter weg, zum Beispiel in Niedersachsen lebe, ja, dann habe ich Pech gehabt, ja, dann kriege ich also so gut wie gar nichts. Und ich finde, das ist ein Problem, was gelöst werden muss, weil es in der Krise niemand letztendlich zu verstehen ist, warum man letztendlich nach dem Wohnsitz über die Förderung letztendlich entscheidet.
Hätte der Bund da was koordinieren müssen?
Nein, das hätten die Länder gar nicht zugelassen, dass wenn der Bund das koordiniert hätte, sondern die Länder hätten wirklich etwas gemeinsam hinkriegen müssen. Die haben nun im letzten Jahr eine Kulturministerkonferenz gegründet, bei der wir alle ganz große Hoffnungen gehabt haben, dass es jetzt mal ein bisschen mehr Absprache untereinander geben müsste. Und dann hätte man natürlich als Ländergemeinschaft sagen können, diese Lücke, die der Bund ohne Zweifel gelassen hat, und ich hätte mich auch gefreut, der Bund hätte sie schließen können, aber er hat sie nicht schließen können. Aber die hätten die Länder schließen können, die hätten sich zusammentun können und hätten sagen können, wir sorgen dafür, dass die Künstler diesen fiktiven Unternehmerlohn bekommen. Wie gesagt, das gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern kann man ihn jetzt bekommen. Aber es gibt andere Länder, wo man das eben nicht bekommt. Und das, glaube ich, muss gelöst werden. Und ich glaube auch, was eben noch gesagt wurde, was ganz wichtig ist, mittelfristig und sowieso langfristig wird die größte Herausforderung auf der kommunalen Ebene liegen. Weil die Kommunen sind jetzt diejenigen, die wirklich in Geldprobleme hineinkommen. Ich bin froh, dass man schon einen Weg jetzt gegangen ist, dass es nicht ganz bergab geht. Ich wäre noch froher gewesen, man hätte dem Vorschlag von Olaf Scholz gefolgt und man hätte die Kommunen entschuldet. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen. Das wäre nämlich Kulturförderung gewesen. Weil wir sind nämlich genau diejenigen, die nachher bei den Kommunen da stehen, dann sagen uns die Kommunen, weil sie nicht anders können, ist ja eine freiwillige Leistung, keine Pflichtaufgabe, die wir bei der Kulturförderung erbringen müssen. Und dann können wir euch nicht mehr fördern. Und deswegen ist eine Kommunalförderung auch Kulturförderung.
Das sollten wir noch mal Schritt für Schritt durchbuchstabieren. Wir waren erst bei den Ländern. Frau Jennecke, wenn Sie aus der Sicht der Kommunen da drauf gucken, teilen Sie diese latente Enttäuschung darüber, dass die Länder sich da nicht abgestimmt haben und sich nicht in gleicher Weise engagieren, wie das der Bund tut?
Ja, weil das war, glaube ich, eine Phase, die sehr schwer zu tragen war, insbesondere über die wir reden, nämlich für die Solo-Selbstständigen. Ich erinnere mich sehr gut an den Montag, als das Bundesprogramm kam und alle dachten, und so war es ja auch von Frau Grütters angekündigt, sie möchte was für die Solo-Selbstständigen tun, und sukzessive, indem man sich mit dem Programm beschäftigt hat, sedimentierte so durch und die Akteure realisierten, nee, für mich ist das doch nicht. Ja? Und dann hat der NRW ist in die Vorreiterrolle gegangen.
Darf ich noch mal fragen, warum? Also ich habe jetzt auch was Frau Schmidt sagt, aber warum ist es nicht für uns? Also die Frage ist ja, und das ist, glaube ich, nochmal eine grundsätzliche Frage, die wir auch diskutieren sollten. Wir haben ein Thema mit Solidarität. Wir müssen Solidarität organisieren und es gibt einen Anspruch auch auf Solidarität. Aber die funktioniert natürlich auch nur dann, wenn diejenigen, die Solidarität geben, müssen auch sagen, das funktioniert auch für uns. Also um die sprichwörtliche Aldi-Verkäuferin zu nehmen, die mit ihren Steuergeldern, ohne Vermögen zu haben, auch die Sozialleistung Grundsicherung zahlt, aber jetzt nach dieser Vorstellung zum Beispiel ein Ländersonderprogramm für Solo-Selbstständige zahlen sollte. Welches ist eigentlich der korrekte Unternehmerinnen- und Unternehmerlohn dann? Und wie verhält er sich eigentlich zum Erwerbseinkommen der sprichwörtlichen Aldi-Verkäuferin? Und ich glaube, dass wenn wir gleichzeitig auch sagen, die Grundsicherung, also umgangssprachlich Hartz IV, ist ja auch etwas fürs Leuten zugutekommt, die unverschuldet in Not geraten sind, haben wir eigentlich und welche die Legitimation zu sagen, es gibt jetzt einzelne Gruppen der Bevölkerung, die nicht auf dieses für unverschuldet in Not geratene Menschen gedachte Solidarsystem zurückgreifen sollen, sondern für die ein Sondersystem geschaffen wird. Mit welchen Kriterien und wie unterscheiden die sich? Das, finde ich, ist eine etwas grundsätzliche Debatte. Ich verstehe, dass jeder aus der eigenen Betroffenheit sagt, ich möchte nicht in Hartz IV. Das ist sozusagen der soziale Abstieg. Nur ich glaube, dass das auch nicht fair ist gegenüber denjenigen, die bisher von Grundsicherung leben. Und dieses Stigma, das damit verbunden ist, würde ich gerne schon überkommen. Ich bin überzeugter Anhänger unseres Sozialstaates und finde auch, dass die Grundsicherung ein elementarer Kernbestandteil davon ist. Und deswegen haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir diese ganzen Fragen, die jetzt Frau Schmidt angesprochen hat, mit der Vermögensüberprüfung oder diesem Thema, dass das mit der Wohnung dann hinterfragt wird oder dieser Vorrang der Arbeitsvermittlung, dass also dann Künstlerinnen und Künstler gebeten werden, jetzt bewirb dich erstmal 10-mal, dass das alles nicht stattfindet. So, nun muss man wissen, das ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert und juristisch, diese Jobcenter sind zum Teil, das ist das Ergebnis eines großen Bargains gewesen im Rahmen der Hartz-Reformen, sind zum Teil in kommunaler Verantwortung. Das heißt, da hat die Bundesagentur für Arbeit, da hat die Bundesregierung gar keinen Zugriff, sondern das sind sogenannte kommunale Träger. Und da gibt es in der Tat dann immer wieder Einzelne, die zum Beispiel das bundeseinheitliche Formular für die Bundesinstitution Jobcenter nicht nutzen. Ja. Und das Bundesformular, um das auch mal deutlich zu sagen, 5 Seiten. Ich lade jeden ein und jede, sich das mal auf der Internetseite runterzuladen, das kriegt man auch als Künstlerin und Künstler und nicht studierte Juristin oder Jurist, locker ausgefüllt. Und die 60.000 Euro, um das auch nochmal sehr deutlich zu sagen, was die Vermögensgrenze ist, das ist verfügbares, liquides Vermögen. Also nicht die Altersvorsorge, nicht die Geige, nicht das Klavier, nicht das für die Auftritte benötigte Auto. Und auch da wieder der Solidargedanke. Wenn ich also 60.000 Euro als Künstlerin oder Künstler, Solo-Selbstständiger oder Solo-Selbstständige habe, frei verfügbar, ist das begründbar, der sprichwörtlichen Aldi-Verkäuferin gegenüber zu sagen, du hast zwar keine 60.000 Vermögen, aber sollst aus deinen Steuern mein Einkommen zahlen und ich greife auf mein Vermögen nicht zu. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir im Finanzministerium, Olaf Scholz, wir hatten gesagt, wir sind großzügig, wir verzichten vollständig auf die Vermögensüberprüfung. Das war dann das Ergebnis der Verhandlungen innerhalb der Koalition. Und da hat eine Regierungsfraktion halt gesagt, nein, wir wollen diese Regelung, die es im Wohngeld auch schon gab.
Das Instrument, um den Solo-selbstständigen Künstlern über die Krise zu helfen, hat hier Staatssekretär Wolfgang Schmidt noch mal erläutert. Sie hören auf Deutschlandfunk Kultur im Wortwechsel den kulturpolitischen Salon mit Wumms für die Kultur. Rettet die Milliarde aus dem Konjunkturpaket die Kultur? Es diskutieren Skadi Jennecke, die Leipziger Kulturbürgermeisterin, die Künstlerin und Sprecherin des Bundesbildender Künstler Dagmar Schmidt, der Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium Wolfgang Schmidt und der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmermann. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Deutschlandfunk Kulturkoordinator. Wie kommt die Milliarde zu den Künstlerinnen und Künstlern bzw. zu den Institutionen? Und da sollen eine gewichtige Rolle spielen die Verbände. Wie muss ich mir das vorstellen, Frau Schmidt, Herr Zimmermann? Dann würden also beispielsweise Sie für mit Kolleginnen und Kollegen im Bund der bildenden Künstler Anträge sichten, priorisieren und letztlich diese Entscheidungen fällen. Ist Ihnen wohl bei dem Gedanken?
Das ist ja kein unerprobtes Modell, weil der BBK-Bundesverband zum Beispiel, wie viele andere Verbände auch, schon seit vielen Jahren in dem Bereich der kulturellen Bildung Gelder, in dem Fall des Bundesministeriums für Familie, eben erhält und die verwaltet und die verteilt über sehr regulierte Verfahren mit sehr, sehr enger Zusammenarbeit, auch jeweils mit dem Ministerium und sehr verantwortungsvoll dann mit in Gremien mit Fachexpertise werden Entscheidungen getroffen, wer der Nutznießer dieser Gelder wird. Es wird alles inhaltlich wie auch rechtlich sinnvoll und korrekt abgewickelt. Und insofern, also der BBK-Bundesverband hat für 3 Jahre ein Programm darüber und gibt in der Zeit 6 Millionen Euro aus. Also ich denke, deshalb gibt es durchaus Erfahrungen, auf die man in dem Moment wirklich zurückgreifen kann, wenn man das möchte. Und wir sind dazu auch bereit, es zu tun, wenn es auf uns zukäme, und würden in der bewährten Form auch dann und verantwortungsvoll diese Mittel weiterreichen, damit sie die Kolleginnen und Kollegen auch erreichen. Mhm.
Ja, das Amt der Kulturstaatsministerin erarbeitet ja im Moment Regelungen letztendlich, unter welchen Bedingungen diese Mittel dann letztendlich ausgegeben werden kann. Ich gehe mal davon aus, das wird mit dem Bundesfinanzministerium abgestimmt und dann werden das Richtlinien werden. So, und diese Richtlinien sind dann letztendlich diese Grundlage. Und dann sind die Fachverbände, ich sage das auch eindeutig, nicht der Deutsche Kulturrat, wir verteilen kein Geld, wir sind der Spitzenverband, aber die Fachverbände haben dann die Möglichkeit, letztendlich zu sagen, in Abstimmung mit natürlich dem Ministerium, die Gelder zu verteilen. Aber was ganz wichtig ist, natürlich nicht nur an ihre eigenen Mitglieder, sondern an den gesamten Bereich. Das ist der entscheidende Punkt. Sie machen das deshalb, weil sie diejenigen sind, die sich in diesem Bereich auskennen, und sie werden unterstützt noch durch die Fonds. Wir haben in allen künstlerischen Sparten Fonds, den Musikfonds, den Fonds für darstellende Kunst, den Literaturfonds, den Fonds für Soziokultur und so weiter. Es gibt also in all diesen Bereichen Fonds. Das sind schon eingespielte Strukturen, über die auch jetzt schon immer Bundesmittel letztendlich bis in die Basis hinein vergeben werden. Und ich glaube, dass das deshalb auch funktionieren wird, weil eben diese Verbände und diese Fonds sich in ihren Bereichen auch auskennen und letztendlich dann auch schnell reagieren können. Weil hier geht es ja nicht darum, dass irgendwie schematisch Geld ausgegeben wird. Das ist ja bei den großen Programmen, die das Bundeswirtschaftsministerium fährt, da muss man bestimmte Bedingungen erfüllen und dann bekommt man Geld. So, das wird ja jetzt in diesem Kulturprogramm anders sein. Das heißt, man muss letztendlich Ideen präsentieren. Die Ideen müssen bewertet werden. Und wenn die Idee gut ist, nämlich für die weitere Entwicklung, für die Zeit, wo wir jetzt letztendlich diese Pandemie überwinden wollen, wo wir die Kultureinrichtungen wieder öffnen wollen, wo wieder das kulturelle Leben stattfinden soll, dann kann man diese Mittel erhalten. Das heißt, es muss eben auch über ein Juryverfahren dann entschieden werden, dass auch wirklich auch transparent, nachvollziehbar entschieden werden, wie diese Gelder verausgabt werden. Das werden in der Verantwortung der Verbände liegen. Das ist eine ganz große Verantwortung, aber die Erfahrungen sind ja da. Jetzt, also fast 10 Jahre wird jetzt Kulturmarkt stark gemacht. So heißt dieses Programm des Bundesbildungsministeriums, wo also jetzt auch schon 500 Millionen Euro letztendlich für die kulturelle Bildung verausgabt wurde. Das ist immer über Verbände gelaufen und es hat nie ein Problem damit gegeben, weil das eine ganz transparente Angelegenheit wird.
Die Überschrift über dieser Milliarde, so scheint mir, ist, sagen wir mal, die Unterstützung der mittleren Phase. Ja, also nach der Soforthilfe jetzt das Wieder-in-Gang-Kommen, wann das nun sozusagen zu Ende
ist. Die Not noch nicht zu Ende ist,
wissen wir ja alle nicht. Und da, wo ich zumindest denke, dass das jetzt von der Art und Weise noch nicht bis in jede Nuance mir zumindest einleuchtet, wie das organisatorisch laufen soll, das wird sich sicher noch finden. Und der gemeinsame Wille, diese Situation durchzustehen, ist ja erkennbar. Aber das sind ja bedeutende kulturpolitische Vorgänge. Und Ende dieses Jahres, wenn die Haushalte 21 ins Auge gefasst werden, oder vielleicht kommt man mit einer weiteren, mit einem weiteren Paket auch noch einen Schritt weiter. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo, Frau Jennecke, ich gucke zu Ihnen, wo die Kommunen ihre Haushalte zusammensetzen müssen und in diejenigen sein werden, die die kulturellen Prioritätenentscheidungen fällen müssen. Ist Ihnen bange vor dieser Phase, vor diesem Tag, der da kommt? Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist doch schon wildwuchsig, was da passiert. Es ist nicht so systematisch, wie ich mir das, jetzt als Journalist kann ich das leicht fordern, aber wie ich mir das wünschen würde, sondern es ist ein gerüttelt Maß an Improvisation dabei, muss vielleicht auch. Aber dann wird irgendwann das Erwachen kommen, oder?
Ich glaube, wir sind schon mittendrin. Also ich will das versuchen, mal abzuschichten oder mal in der Schichtung, in der das stattfindet, versuchen zu erläutern. Also wir sind gerade, ich glaube, alle Kommunen sind in der Haushaltsaufstellung schon fürs nächste Jahr. und haben quasi schon den Rückgang der Haushaltsmittel. Und im besten Fall ist es die Fortschreibung der Haushaltsmittel, was ja faktisch auch ein Rückgang der Ausgaben ist oder der Wertschöpfung, zu bearbeiten und zu verarbeiten. Das ist das eine, dass wir uns darauf einrichten müssen, dass es neue Verteilungskämpfe gibt. Wir reden ja jetzt, wenn wir über die 1 Milliarde reden, ist das sehr schön, dass wir uns darüber streiten, für welche Gruppen sind die da, was sichern die. Da reden wir über Ausgaben. Wir werden aber zukünftig auch darüber reden, wo die verminderten kommunalen Einnahmen nicht hingehen. Und das ist eine Diskussion, die erinnert sehr, also mich persönlich erinnert sie sehr stark an die 90er und 2000er Jahre, wo wir diese Diskussion zumindest in den ostdeutschen Kommunen schon hatten. Die westdeutschen Kommunen haben das in einer anderen Phase durch schmerzhaft durchlitten und sind vielleicht, da haben sich gefühlt noch gar nicht so richtig davon befreien können. Das ist die eine Schicht. Wir gucken einem Abbau ins Auge. Und der will organisiert sein. Ich will das einmal so deutlich aussprechen. Eine zweite Sache, die mindestens genauso schmerzhaft sind, wir sind im kulturpolitischen Diskurs. Meine Wahrnehmung, zumindest was, sagen wir mal, die Mühen der Ebenen jetzt in der kommunalen Selbstverwaltung, um Jahre zurückgeworfen. Also wir hatten in Leipzig eine Diskussion zu einem Arbeitsstipendienprogramm, wo wir 150.000 Euro, das ist also hört sich jetzt mal bei der Milliarde, aber 150.000 Euro, die vorher auch schon im Kulturhaushalt waren, die haben wir umgewidmet, die haben wir nicht für Kunst und Kultur ausgegeben, sondern für Arbeitsstipendien. Da gab es eine Debatte im Stadtrat, die also hätte man live und 1:1 so Anfang der 2000er Jahre auch hören können. Alte Gräben brechen da wieder auf, der Künstler wird zum Bittsteller, Künstler werden zu Sozialfällen per se. All diese Mechanismen und Reflexe brechen da wieder auf. Das war für mich wirklich ein schmerzhaftes Erweckungserlebnis. Und ein zweiter Punkt ist, dass natürlich eine ganze Menge an kulturpolitischen Diskursen, wir waren ja gerade in einer, wie ich finde, in einer wahnsinnig guten, offensiven Phase, wo wir über Digitalisierung im Kulturbereich geredet haben, über E-Culture, wir haben über Third Places geredet, wir haben wirklich über neue Arten von tatsächlich von Vernetzung, Sachen zusammendenken, wie wir Volkshochschule, Bibliothek zusammendenken. Wir haben Investitionsvorhaben vor der Nase gehabt, die all diese Diskurse auch letztlich in Beton gießen und neue Räumlichkeiten erschließen. All das war eigentlich unser Geschäft bis vor 12 Wochen. Und das ist mindestens genauso schmerzhaft, dass das jetzt erstmal hinten ansteht. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Wir haben noch vor, im Februar beschlossen, in Leipzig eine neue Museumskonzeption, in der auch ein wesentlicher Punkt die Entgeltfreiheit gewesen ist. Wir werden die Entgeltfreiheit, ist eigentlich beschlossen für ab 21, wir werden das sicher aussetzen. Aber ich kann Ihnen von heute aus nicht versprechen, ich halte das kulturpolitisch immer noch für richtig, aber wann wir sie wirklich einführen können, das ist in ungewisse Ferne gerückt. Ja, und das erfordert dann neue Auseinandersetzungen in der Kulturpolitik. Und wir sind ja noch lange nicht da, und da würde ich gerne hinkommen, dass wir uns diese neue Normalität, von der Herr Schmidt in Anlehnung an Scholz jetzt gesprochen hat, tatsächlich, wo wir wieder in eine gestalterische Rolle kommen. Wir sind immer noch im Realisieren, noch nicht mal wirklich im Reflektieren und geschweige denn im aktiven Handeln und offensiv Gestalten. Und dafür brauchen wir sicher auch Zeit. Und Zeit kostet in der Politik immer auch ein bisschen Geld, weil die Institutionen den Freiraum brauchen, sich diesen Strukturwandel zu stellen, der tatsächlich strukturell sein wird. Das glaube ich schon, ja.
Um Jahre zurückgeworfen, haben Sie gesagt, bei den Solo-Selbstständigen und vielen, die Soforthilfe empfangen, findet so eine Art von Abrechnung mit der Einkommensteuer statt. Da wird dann sozusagen die Bedürftigkeit am Ende testiert oder auch nicht. Wolfgang Schmidt, wird das so ähnlich mit den Kommunen auch möglich sein, dass sie Mitte 2021 gucken, wie die sich finanziell bewegt haben, wie das mit der Gewerbesteuer war, wie das mit den kulturellen Lasten war? Und werden sie dann ein neues Paket schnüren können, um dort sozusagen das auszugleichen, was letztlich die Krise gekostet haben wird?
Naja, es ist ja ein bisschen schwierig, wenn wir gerade eine Woche nachdem das größte Konjunktur- und Transformationsprogramm der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beschlossen worden ist und wir jetzt gerade in der Umsetzung sind, also heute Kabinettssitzung mit den steuerlichen Maßnahmen und der Überbrückungshilfe, nächste Woche der Nachtragshaushalt, wo nochmal mehr Schulden aufgenommen werden, dass man dann schon sagt, so und jetzt, was kommt als nächstes eigentlich? Und ich glaube, dass wir Also wir haben uns schon sehr bemüht, diese strukturellen Fragen, die Frau Jennecke angesprochen hat, mit in den Blick zu nehmen. Ich habe das vorhin für die Kommunen gesagt, also wirklich eine Entlastung der Kommunen um 3,5 Milliarden Euro jedes Jahr strukturell. Das ist was, für was sich Olaf Scholz noch als Bürgermeister Freien und Hansestadt Hamburg vergeblich eingesetzt hat. Das ist jetzt im Sinne einer paradoxen Situation gekommen, weil er eigentlich die Entschuldung von Altschulden der besonders betroffenen Kommunen erreichen wollte, was mit unserem Koalitionspartner nicht zu erreichen war. Und dafür gab es dann diese KDU-Entlastung, also bei den Kosten der Unterkunft, gleichzeitig die Übernahme der Gewerbesteuereinbrüche. Wenn Sie sich angucken, am Ende kommt es sehr stark darauf an, wie sich die Wirtschaft und damit auch die Steuereinnahmen im nächsten Jahr entwickeln. Und das ist dann diese berühmte Frage, ist es ein V-Szenario, ist es ein U-Szenario? Ist es ein L-Szenario oder ist es ein Nike-Woosh-Szenario? Also wie wird sich eigentlich die Wirtschaft nach dieser Phase des Lockdowns und jetzt in dieser Phase des Wiederanfahrens entwickeln? Das weiß heute ehrlicherweise keiner. Ich rede nun berufsbedingt sehr viel mit Ökonominnen und Ökonomen und auch die tasten sich durch den Nebel. Das können Sie sehen, wenn Sie sich angucken, wie die Konjunkturprognosen sind, was das Wachstum anbelangt. Alle gehen aber im Moment davon aus, dass es im nächsten Jahr wieder ein deutliches Wirtschaftswachstum geben wird. Natürlich auf einem geringeren Niveau, aber deswegen sind die Steuerschätzungen, die wir gemacht haben, auch so, dass sie jetzt nicht ganz so düster aussehen. Deswegen bin ich etwas optimistischer als Frau Jennecke. Und dann macht es tatsächlich einen Unterschied, glaube ich, wer regiert. Und das hat Herr Zimmermann ja beschrieben, für unterschiedliche Herangehensweisen unterschiedlicher Landesregierungen, die zunächst mal zuständig sind für ihre Kommunen. Es gibt, wie gesagt, keine direkte Verbindung des Bundes zu den Kommunen. Dafür müssen wir immer das Grundgesetz ändern, wie bei Ganztagsschulbetreuung oder bei Kitas. Und für die Frage, wer trägt die Lasten, wie werden wir das insgesamt gestalten, wie wird unsere Gesellschaft sich vielleicht verändern, gibt es ein Datum, an dem die Bürgerinnen und Bürger gefragt werden. Das ist der September 2021, da findet eine Bundestagswahl statt. Und ich glaube, dass diese ganzen Fragen, die wir hier nur angetippt haben, eine ganz große Rolle bei dieser Bundestagswahl spielen werden. Und ich glaube, das ist auch also quasi eine perfekte Koinzidenz, dass wir dann als Gesellschaft uns darüber vergewissern können, was wollen wir. Und die Idee, sich aus der Krise zu sparen, ist eine absurde. Deswegen haben wir gesagt, wir machen keine Kürzung. Deswegen haben wir gesagt, wir halten an dem Haushalt, so wie wir ihn in den Eckpunkten vorgelegt haben für das Jahr 2021, unvermindert fest. Mit einer starken Ausweitung übrigens nochmal der Investitionen auf ein Rekordniveau von 43 Milliarden Euro. Und auch in der Finanzplanung für die Jahre 2022, 2023, 2024 haben wir genau das vorgesehen. Also keine Kürzung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es einzelne Parteien geben wird bei der Bundestagswahl, die sagen, wir müssen jetzt die Steuern senken oder wir müssen jetzt diese Leistung kürzen. Und dann wird es andere Parteien, die geben, nein, das halten wir für ein falsches Signal. Und dann wird es eine Debatte geben über die Frage, ob wir für diese ganzen Ausgaben neue Schulden aufnehmen, was wir in einer Rekordhöhe jetzt auch getan haben und was viele der Länder auch tun, nicht alle. Und auch darüber, glaube ich, werden wir eine politische Debatte über die Prioritätensetzung machen. Ich persönlich finde das gar nicht schlecht.
Ich will da doch mal einhaken, weil ich sage einmal, dass die Bundesmilliarde für die Kultur ist ein gutes Programm.
Aber.
Ja, so.
Alles andere wäre auch nicht.
Ja, alles andere wäre auch echt. Damit es einmal gesagt ist und es kommt von Herzen und ich respektiere sehr und man spürt die sozialdemokratische Handschrift. Definitiv. Mir geht es nur zu schnell, dass wir in die politischen Reflexe von sofort gehen und in so eine Wahlkampfsituation. Dafür ist, glaube ich, die Situation zu ernst. Und da kommt aus meiner Sicht tatsächlich auch die Kunst und Kultur tatsächlich systemrelevant wieder in Frage, weil wir uns noch gar kein Bild gemacht haben von der Krise. Und da sehe ich eine Lücke die Lücke für die Kunst und Kultur der Gesellschaft tatsächlich zu helfen, ein Bild zu entwickeln, eine sinnliche Vorstellung, wovon reden wir hier eigentlich? Zahlreiche Vergleiche bemüht worden, Weltwirtschaftskrise, Systemumbruch 89, was auch immer, deutsche Einheit. Aber wirklich sich ein Bild zu machen, auch mental und ein Stückchen auch Lebenshilfe zu geben, das zu verarbeiten. Ich glaube, da ist die Kunst und Kultur jetzt wirklich gefragt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich, wenn ich mich persönlich frage, wo mir die Kunst und Kultur fehlt, dann tatsächlich an diesem Moment. Es gab eine Situation. Wir haben Galerie für zeitgenössische Kunst bei uns in Leipzig und die arbeitet sehr viel mit dem öffentlichen Raum und es hing eines Tages ein Gedicht sehr groß aufgezogen an der Außenwand der Galerie, das so neutestamentarisch aufgemacht war von einer Frau. Ich kann das jetzt nicht wiedergeben, aber das war so ein Moment, wo ich das erste Mal so wieder so von Kunst berührt war und dachte, hey, das habe ich ganz vergessen. Und solche Momente wünsche ich uns allen, dass wir irgendwie auch Kraft schöpfen können. Ja? Und das
Und da bin ich völlig bei Ihnen.
Ganz kurz vorgeschaltet.
Ja, klar, aber dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Nein, um Gottes Willen, ich will jetzt keine Diskussion über Wahlkämpfe oder sowas haben, sondern ich glaube, genau diese von Ihnen beschriebene Selbstvergewisserung und das, was ist hier eigentlich los, das Nachdenken darüber, natürlich, und das kennen Sie, das kennen alle, die im Moment pausenlos Tag und Nacht im Prinzip arbeiten, um diese ganzen Dinge zu administrieren, irgendwie ein Programm nach dem nächsten zu gucken, wie kriegen wir das gestützt, wie kriegen wir unsere Mitglieder organisiert. Und dass natürlich diese Phase des Nachdenkens, der Selbstvergewisserung und der Verständigung als Gesellschaft jetzt die nächste ist, finde ich völlig bei Ihnen. Ich glaube nur, dass dahinter dann ja auch verteilungspolitische Fragen liegen werden. Und danach kann man doch die Uhr stellen. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir dafür dann auch noch ein bisschen Zeit haben. Also weil manchmal geht mir das auch so schnell, dass jetzt alle alles auf einmal gleichzeitig diskutieren wollen. Und ich glaube, das überfordert uns, weil ich diese Reflexionsphase auch dringend für mich selber, aber ich glaube auch für die Gesellschaft benötigt sehe.
Olaf Zimmermann.
Also ich finde erstmal ganz wichtig, welche Aufgabe hat eigentlich jetzt Kultur in der Krise und was hat sie, welche Aufgabe hat sie danach? Wie hier zum Deutschen Theater, gerade eben von meinem Büro gelaufen bin, ist mir etwas, was ich bisher so ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen gewesen. Ich war, glaube ich, der Älteste auf der Straße gewesen und normalerweise fühle ich mich gar nicht so schrecklich alt. Es sind fast keine alten Menschen mehr in Berlin auf der Straße. Es sind fast nur junge Menschen auf der Straße. Ich glaube, das ist auch ein Teil dieser Wirkung, dieser Pandemie, die wir haben und der Angst der Menschen. So, das heißt, wie überwinde ich diese Angst? Ich glaube, dass der Kulturbereich eine ganz riesige Aufgabe hat, also in die Gesellschaft zu wirken. Deswegen glaube ich schon, wir brauchen diese Künstlerinnen und Künstler, wir brauchen diese Kultureinrichtungen höchstwahrscheinlich mehr als je zuvor, zumindest mehr als in den letzten Jahren. Und gleichzeitig sind unsere Strukturen runtergefahren. Das heißt, gleichzeitig sind wir ja noch mitten in der Krise. Also wir reden ja schon manchmal so darüber, als wären wir schon drüber hinaus. Nein, also das heißt, wir sind mittendrin. Ich verstehe auch, dieses 1-Milliarde-Programm ist ein Teil der Nothilfe. Also das heißt, wir sind noch mittendrin. Die Theater sind letztendlich noch geschlossen. Die Kinos sind letztendlich noch geschlossen. Es gibt ganz leichte Pflänzchen, die sich so öffnen. Wir versuchen mit ein paar Besucherinnen und Besuchern quasi so eine Art von Notprogramm zu fahren. Und wir müssen damit rechnen, dass das auch noch eine ganze Zeit lang so weitergeht. Und deswegen glaube ich, ja, Frau Jennecke hat recht, wir werden auch darüber nachdenken müssen, welche strukturellen Auswirkungen das denn nachher haben wird, weil die guten Jahre sind höchstwahrscheinlich erst einmal vorbei. Ich meine das jetzt gar nicht in diesem Form so trauererfüllt, weil das gibt ja auch wieder eine neue Möglichkeit, die wir dann haben in der Auseinandersetzung. Aber dass die Kassen jetzt weiterhin so gefüllt bleiben werden in den nächsten Jahren, wie wir sie in den letzten Jahren erleben dürften, halte ich für eher unwahrscheinlich. Und deswegen, glaube ich, müssen wir noch einmal auch im Kulturbereich darüber nachdenken, was ist uns denn ganz wichtig? Also was ist uns denn wirklich zentral? Und diese Diskussion, die müssen wir jetzt schon beginnen, obwohl wir noch in dieser Notsituation sind. Das ist ja, müssen wir wenigstens einmal sagen, damit man das auch mal sieht. Ich hätte mir doch vor 3,5 Monaten, also in meinen aller schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können, was mit dem Kulturbereich passiert ist. Ja? Dass alles runtergefahren ist und die meisten Sachen sind noch runtergefahren. Und die Künstlerinnen und Künstler, die mich jeden Tag anrufen, und das sind schwierige Gespräche, die man dort auch führt, sind in wirklicher Not. Also das heißt Not, und zwar existenzieller Not, aber mindestens genauso groß, wenn nicht noch größer, in künstlerischer Not, weil sie ja das, was ihre Obsession ist, also dass sie sich ausdrücken wollen, dass sie neue Ideen machen wollen, dass sie das eben nicht machen können. Und deswegen glaube ich, dass wir eine riesige, ja, kulturpolitische Aufgabe haben.
Das war die erste Ausgabe des Kulturpolitischen Salons aus dem Deutschen Theater in Berlin. Sie hören den Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Diese Diskussion haben wir am Donnerstag, den 11. Juni, aufgezeichnet. Es diskutierten Dr. Skadi Jennecke, die Kulturbürgermeisterin aus Leipzig, Dagmar Schmidt, Künstlerin und Bundesvorsitzende des Bundesverbandes der Bildenden Künstler, Wolfgang Schmidt, der Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium, und Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne. Danke.
Danke. Danke. Danke.